diese Frage zu beantworten, wo fange ich an und was kann ich denn alleine schon ausrichten? Denn wichtig für so eine Form von Aktivwerden ist eben auch diese Erfahrung, gemeinsam was zu schaffen und Gruppen zusammenzubringen. Und wir bieten als Organisation Strukturen, die es eben vor allen Dingen lokal engagierten Menschen möglich machen, sich zu vernetzen, ihnen grundlegendes Wissen an die Hand zu geben und sie eben gemeinsam ins Machen zu bringen.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Seit einiger Zeit sind sie schon in aller Munde, die sogenannten Klimakleber, so AktivistInnen der Bewegung Letzte Generation, und spalten mit ihren Aktionen oftmals die Republik. Während sie selbst argumentieren, dass ihre teilweise drastischen Methoden die einzig wirkungsvolle Form des Protestes sind, um Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erzielen, sind viele einfach nur genervt, vor allem natürlich Autofahrende.
Politisch und gesellschaftlich sorgen die letzte Generation, aber auch andere Gruppen wie Just Stop Oil oder Extinction Rebellion für reichlich Diskussionen. Und mittlerweile greift ja sogar auch die Justiz mit Strafanzeigen, Inhaftierungen, Wohnungsdurchsuchungen immer mehr ein und durch. Und der Verfassungsschutz beobachtet sogar einige der Gruppen. Aber neben diesen großen Playern gibt es natürlich auch unzählige kleinere Gruppen, die sich auf unterschiedlichste Weise engagieren.
Genau, Klimaaktivismus ist momentan so präsent, aber andererseits natürlich auch so wichtig wie nie. Und wir wollen euch deshalb heute einige Gruppen und Institutionen mal genauer vorstellen, bei denen ihr euch selbst engagieren könnt. So gut wie nachhaltige Umstellungen im eigenen Alltag auch sind, am Ende des Tages brauchen wir ja doch den echten Wandel auf allen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Ebenen. Und diesen müssen wir alle aktiv einfordern, damit da einfach was passiert. Und deshalb willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Wir wissen es alle, die Klimakrise ist sehr komplex und braucht dementsprechend auch viele unterschiedliche Lösungen und verschiedene Formen von Aktivismus, sei es Demonstrationen, Austausch mit politischen Parteien, ziviler Ungehorsam etc. Ja, nur durch Aktivismus wurde der Stein für viele wichtige gesellschaftliche Bewegungen ins Rollen gebracht. Meist durch Aktionen, die dann auch erstmal sehr viele Menschen verunsicherten oder verärgerten. Wenn man mal in die Geschichte guckt, findet man da viele Beispiele. Und leider ist es mittlerweile auch so, dass man für entsprechend Aufmerksamkeit auch auffällige Aktionen braucht, damit man von den Menschen und vor allem auch von den Nachrichten nicht ignoriert wird. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, Julia, der Klimastreik 2021 vor der Bundestagswahl. Das war ein paar Tage vorher. Und ich bin da mitgelaufen in Hannover. Und das war eine Riesensache. Und ich war irgendwie so energetisiert, heißt das so auf Deutsch? Ich glaube.
Ja.
Danach. Und dachte so, cool, es hat sich richtig was bewegt. Es waren voll viele Leute auf der Straße. Und dann habe ich abends Tagesschau geguckt. Und das war so die letzte kleine Randnotiz vor dem Wetter, so ungefähr. Und übrigens waren ein paar Leute auf der Straße, um irgendwie für Klimaschutz zu demonstrieren. Und ich so, wow. Okay, also es war einfach eine riesige und super wichtige Demo, die dann aber gar nicht so reflektiert wurde im Nachhinein. Deswegen ja, also Proteste müssen oft einfach aufrütteln und stören, damit sie sichtbar werden. Beispiel für einen besonders aufsehenerregenden Protest erinnert ihr bestimmt auch alle von einer Weile. Das war von der Gruppierung Just Stop Oil. Das war im Museum in London. Ich weiß gar nicht, National Portrait Gallery oder keine Ahnung was. Nee, Portrait Gallery wahrscheinlich nicht. Im Museum einfach, wo Tomatensuppe auf Van Goghs Sonnenblumen geworfen wurden. Und ich weiß, auch viele waren davon erstmal super irritiert und haben es nicht ganz verstanden, weil auch oft dieses Statement, was die beiden AktivistInnen dann vorgetragen haben, nicht wirklich wiedergegeben wurde. Was auch wieder ein interessanter Punkt ist. Aber bei denen ging es halt um die Frage, was ist denn wichtiger, Kunst oder Leben? Und dieses Gemälde ist auch eine der bekanntesten Naturdarstellungen. Und man hat dann ja gesehen, dass es darauf eine sehr emotionale Reaktion gab, auf diese Zerstörung von Natur, die wir sonst aber eigentlich kaum mehr empfinden, wenn wir tatsächliche Zerstörung von Natur sehen in Bildern. Und dementsprechend fand ich, war das eigentlich schon eine sehr beeindruckende Aktion. Und mal abgesehen davon, dass das Ganze eh ja hinter Glas war und nicht beschädigt wurde und so weiter. Da gibt es ein ganz spannendes Video dazu von Lina Norms. Das ist eine britische YouTuberin, verlinken wir euch mal in den Shownotes. Die hat das Thema auch besprochen und ganz interessante Punkte vorgebracht. Und genau, bei uns in Deutschland, haben wir schon erwähnt, geht es irgendwie in letzter Zeit in erster Linie um die letzte Generation, die mit ihren Formen zivilen Ungehorsams in den Schlagzeilen und auch in aller Munde ist. Oft muss man sagen, auch mit sehr überzogenen Vergleichen zu Terrorismus, Taliban, RAF und was weiß ich. Also auch da sollten Medien zwischendurch, finde ich mal, einfach einen Gang runterschalten und sich bewusst machen, was sie da eigentlich zur Meinungsbildung gerade beitragen. Man kann ja mit den Methoden nicht einverstanden sein, das ist völlig okay. Aber diese AktivistInnen machen es ja auch nicht aus Spaß, sondern wirklich aus Verzweiflung. Und man sieht es auch immer wieder, wirklich gewalttätig und menschenverachtend und so weiter, werden dann eher andere Gruppen als Reaktion auf diese Proteste und bekommen dann erschreckenderweise auch noch ziemlich Zuspruch.
Das ist schon auch irgendwie echt schockierend, muss man sagen.
Voll. Ich weiß nicht, ob du das neulich gesehen hast, wie dieser eine LKW-Fahrer einem Aktivisten in den Bauch getreten hat.
Oder auch tatsächlich irgendwie so teilweise diese Kommentare oder Forderungen irgendwie von wegen, naja, einfach mal irgendwie Gas geben und rüberfahren und so weiter, wo man sich denkt, Moment mal, wo ist denn jetzt irgendwie die Hemmschwelle dahin gerückt an der Stelle?
Wir reden hier immer noch von Menschen, die auch einen Anspruch auf Respekt und körperliche Unversehrtheit haben. Also absolut. Solche Ausmaße, völlig irre.
Völlig abstrus eigentlich.
Und natürlich auch, wenn man gegen die letzte Generation ist. Wie gesagt, ist auch in Ordnung. Aber deshalb sollte man sich jetzt auch nicht direkt vom Klimaschutz komplett abwenden. Das sagen ja auch viele so, ja Gott, jetzt haben sie mich verloren, jetzt war es das für mich. Das ist natürlich auch total absurd. Die Klimakrise ist ja keine Ideologie oder Glaubensfrage, sondern eine Tatsache. Und es geht bei diesem Aktivismus eben auch nicht mehr um die Rechte einzelner Gruppen, wie es ja meist in der Vergangenheit war, sondern wirklich um das Überleben der Menschheit. Auch noch eine Videoempfehlung von Sarah Bosetti. Die macht diese Reihe Bosetti will reden, so relativ kurzen Videos zu verschiedenen aktuellen Themen und hatte neulich auch eins gemacht zur Radikalisierung der Klimabewegung. Finde ich auch sehr interessant. Verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Und genau, sie spricht natürlich auch darüber, dass es leichter ist, wütend gegenüber AktivistInnen zu werden, als gegenüber ja, den PolitikerInnen und Unternehmen, obwohl diese oft viel dramatischeren Schaden anrichten und übrigens auch verfassungswidrig handeln. Wir erinnern uns an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Einhaltung der Klimaziele und so weiter. Und die Frage ist auch, was sind eigentlich deren politische Forderungen? Die sind meistens relativ klein eigentlich. Also bei der letzten Generation ist es natürlich mehr Klimaschutz. Es geht auch um Einrichtung von Gesellschaftsräte. Könnt ihr auch mal nachlesen. Da geht es eigentlich um echten Einfluss von BürgerInnen auf die Gesetzgebung, was ja auch erstmal kein schlechter Ansatz ist und ja auch schon vielerorts praktiziert wird in gewisser Weise. Außerdem Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen und die Fortführung des 9-Euro-Tickets, was ja, glaube ich, sich viele von uns eigentlich auch gewünscht haben. Und, finde ich auch ganz interessant, vor kurzem hat zum Beispiel die letzte Generation in Hannover sich dazu bereit erklärt, die Proteste einzustellen, weil der Oberbürgermeister Belit Unay von den Grünen vor Ort das Gespräch mit ihnen gesucht hat und zugesagt hat, die Ziele zu unterstützen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, okay, dann braucht es die Proteste halt auch erstmal nicht mehr. Also auch da immer sehen, es geht wirklich nicht um Jux und Dollerei, sondern darum, was zu erreichen. Und wenn man dann was erreicht, dann kann man auch konstruktiv weitergehen. Und noch ein wichtiger Faktor finde ich auch, diese radikalen Bewegungen definieren ja auch das Ende des Spektrums neu sozusagen und normalisieren dadurch irgendwie auch andere Formen von Aktivismus, die vorher verurteilt wurden. Ich finde ein klassisches Beispiel dafür Fridays for Future. Da wurde viel auch diskutiert über diese SchülerInnen, die dann halt den Freitag nicht zur Schule gegangen sind. Und die sind jetzt im Vergleich dazu quasi die süßen Kleinen, die wir alle unterstützen wollen. So, viele interessante Aspekte. Wie gesagt, man muss nicht mit einem einverstanden sein, aber ich finde es auch wichtig, sich da einfach mal ein bisschen kritischer mit auseinanderzusetzen mit verschiedenen Bewegungen, bevor man einfach immer urteilt. Aufgrund einiger Schlagzeilen.
Aber ich komme mal nochmal zurück zu Fridays for Future, weil du es gerade angesprochen hast, Jana. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Bewegung in diesem Kontext und war ja ursprünglich mal angedacht als eher eine kurzfristige Maßnahme. Denn Schülerinnen und Studierende sind jetzt mittlerweile aber schon seit Jahren auf der Straße unterwegs und rufen regelmäßig zu globalen Streiks auf für mehr Klimaschutz. Auch die bekannten deutschen VertreterInnen, natürlich allen voran, wir kennen sie, Luisa Neubauer und ihre Cousine Carla Rebensmar, sind mittlerweile gefragte Gesichter in Talkshows und Podcasts und erklären wirklich unermüdlich Fakten und Forderungen rund ums Klima. Aus dieser Gruppe haben sich ja tatsächlich auch schon andere entwickelt, beispielsweise Parents for Future oder noch eine Stufe weiter Grandparents for Future, Psychologists for Future, Architects for Future und. Man könnte diese Liste jetzt wirklich endlos weiterführen. Aber dieser Grundstein sozusagen wurde ja ins Rollen gebracht von Greta Thunberg und den Fridays dürfen wir alle mittlerweile wirklich dankbar sein. Weil sie natürlich den Klimaaktivismus jetzt nicht erfunden haben, letztlich aber dieses Thema der Klimakrise endlich dahin gerückt, wo es hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft und einfach in jegliche Debatten und Diskussionen. Dadurch setzen sich auch wirklich immer mehr Menschen aktiv ein für den Natur- und Umweltschutz und Selbst die Corona-Pandemie hat dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch getan und hatte wirklich nur ganz geringe Auswirkungen auf dieses Engagement. Und nach wie vor ist es aber so, dass in der Lokalpolitik im Kleinen, aber auch in der Bundespolitik im Großen nach wie vor viel zu wenig getan wird für den Umwelt- und Klimaschutz. Und genau deshalb müssen wir eben diesen leider kontinuierlich und zum Teil auch wirklich lautstark einfordern. Das geht natürlich bei bekannten NGOs wie beispielsweise Greenpeace, bei denen ihr euch engagieren könnt, auch in lokalen Gruppen oder zum Beispiel bei einem lokalen Radentscheid, der sich für besseren Radverkehr bei euch vor Ort einsetzt. Und an der Stelle nochmal einen kurzen Verweis auf eine Folge, die wir gemeinsam mit Hannes Jenicke gemacht haben zum Thema Umweltaktivismus. Auch da findet ihr übrigens einiges an Inspiration. Klar, wir haben schon oft drüber gesprochen, wie elementar der Schutz unserer Biodiversität ist. Aber man sagt es an der Stelle, glaube ich, am besten einfach nochmal. Wiederholung schadet nie, denn es ist auch super, wenn ihr euch bei Naturschutzverbänden einbringt. Beispielsweise beim NABU, beim BUND oder beim LBV. Gerade weil ja hier auch einfach immer wieder junger Nachwuchs in den Mitgliederreihen gesucht wird.
Händeringend tatsächlich. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft wirklich eine sehr überalterte Mitgliedschaft ist. Das ist sehr schade. Und dann wieder die ganz Jungen so. Aber dazwischen gibt's irgendwie leider erschreckend wenig.
Du engagierst dich ja auch, liebe Jana. Magst du davon vielleicht mal noch berichten?
Ja, und danke für die nette Überleitung. Wir kommen natürlich auch demnächst noch zu unserem Interviewgast. Und zwar arbeitet der für German Zero. Und in dem Bereich sozusagen engagiere ich mich auch, aber nicht für die große Dachorganisation, sondern halt auf sehr örtlicher Ebene auch bei mir. Und zwar beim Klimaentscheid, so wird das genannt. Also ist der ursprüngliche Begriff. Einige ändern es dann auch später. Wir sind jetzt dabei geblieben. Ursprünglich war es ein Bürgerbegehren mit einer Unterschriftensammlung. Ich glaube, das waren so 8000 Unterschriften oder so, die gesammelt wurden. Da war ich am Anfang noch nicht dabei. Und es ging darum, dass Lüneburg in dem Fall bis 2030 klimaneutral wird und dafür bis Ende 2022 eigentlich einen Klimaaktionsplan erarbeitet wird, der dann auch entsprechende Maßnahmen enthält. Und der Stadtrat hat dann dank dieser Unterschriftensammlung die Forderung angenommen und sich ja doch verpflichtet, das alles umzusetzen. Leider gibt es nach wie vor nicht diesen fertigen Klimaaktionsplan. Also wie auch auf Bundesebene und so weiter, die Mühlen mahlen dann doch immer sehr langsam. Aber ja, es tut sich trotzdem einiges. Tatsächlich ist Lüneburg ja eigentlich generell recht linksgrün orientiert und macht auch viel im Bereich Nachhaltigkeit und so. Also man sollte sogar meinen, die wären noch mehr Vorreiter, was das Ganze angeht. Genau, und der Klimaentscheid ist jetzt quasi so ein Bindeglied zwischen Gesellschaft und Politik und unterstützt die Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität und halt bei dieser Erstellung des Klimaplans. Da gibt es dann verschiedene AGs, bei denen man sich engagieren kann, zum Beispiel zu Lokalpolitik oder es gibt eine Unigruppe, es gibt Social Media, es gibt eine Visions-AG, bei der bin ich drin und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr so einen Workshop gemacht mit verschiedenen VertreterInnen auch von Unternehmen und aus der Politik und so weiter in Lüneburg, einfach um mal ein bisschen zu vernetzen. Also es geht gerade beim Klimaentscheid sehr, sehr viel um Austausch, um Vernetzung, um nicht dieses Protestieren in dem Sinne, also klar, vernetzt man sich auch mit den Fridays und so weiter. Aber es geht wirklich mehr darum, Gespräche zu suchen und die Themen einfach immer wieder zu platzieren, zum Beispiel auch in der lokalen Zeitung und so weiter und so fort. Und da bin ich auch nicht so, muss ich sagen, nicht so aktiv, wie ich gerne wäre, wie es so oft ist. Es ist ja doch auch immer eine Zeitfrage und so. Aber es ist echt eine ganz coole Truppe, auch sehr bunt gemischt und eigentlich eine coole Initiative auf jeden Fall, unterstützenswert.
Ja, super. Und darauf gehen wir noch ein bisschen genauer jetzt ein in unserem Interview, denn wie du schon gesagt hast, unterstützt wird ja der Klimaentscheid von der Initiative German Zero, die unter anderem eben deutschlandweit solche Klimaentscheide organisiert und letztlich kämpft German Zero dafür, dass Deutschland die Zusage im Pariser Klimaabkommen einhält, also die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und wie sie diese riesige Aufgabe angehen und optimalerweise natürlich meistern, erklärt uns jetzt deren Geschäftsführer Julian Zuber. Herzlich willkommen bei uns, Julian. Schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich sehr und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, wir sind total happy, dass du dir heute die Zeit nimmst und ich starte mal mit einem Überblick. Euer Ziel ist es ja, dass Deutschland bis 2035 mit einem 1,5 Grad Gesetzespaket klimaneutral gemacht werden soll. Das klingt jetzt vielleicht erstmal wahnsinnig ambitioniert. Wie stellt ihr euch denn ganz konkret dieser umfangreichen Herausforderung und wie sieht eure Arbeit eigentlich so ganz genau aus?
Wir sind ja eine Klimaschutzorganisation mit dem Ziel, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und das bedeutet, dass wir bis 2035 als Land klimaneutral werden sollten. Und uns war halt eben wichtig rauszukriegen, wie schaffen wir das denn? Also wie ist der Weg? Und das war vor allen Dingen drei Dinge. Also ein politischer Weg, also Mehrheiten zu organisieren, aber auch juristisch zu klären, wie kommen wir dahin, um dann weiter in die operative Umsetzung zu gehen. Und wir machen eigentlich drei Sachen. Also wir haben Lösungen entwickelt auf Bundesebene im Rahmen von einem 1,5-Grad-Gesetzespaket, das sehr umfassend entwickelt wurde, das steht auch online. Wir bringen diese Lösungen durch Politikgespräche in den politischen Diskurs, im Rahmen von Bürgersprechstunden, aber auch in Hintergrundgesprächen. Und wir bauen weiter unser kommunal aktives Netzwerk Local Zero auf, mit dem jede Kommune eine Klimavision erhält und mit deren Teams vor Ort wir die Kommunen klimaneutral machen. Und wir haben inzwischen über 1000 Ehrenamtliche, die German Zero unterstützen, und wir bieten als Organisation wirksame Beteiligungsformate, um konstruktiv gegen die Klimakrise vorzugehen.
Was sind denn da so besondere Meilensteine oder große Projekte der letzten Jahre? Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele geben?
Die größte Herausforderung wäre erstmal zu klären, wie schaut das denn juristisch aus? Oder im November 2019 haben wir angefangen mit so einem Maßnahmenplan, den wir aufgebaut haben. Was sind so grob die Dinge, die man tun müsste? Dann haben wir angefangen im Februar 2022 das fertige sogenannte normierte 1,5-Grad-Gesetzespaket aufzuzeigen. Also wirkliche rechtliche Vorschläge, wie man Maßnahmen umsetzen kann. Teilweise ist da aber auch drin, okay, wie viele Emissionen sparen wir denn ein durch gewisse Maßnahmen? Also eine sogenannte Bilanzierung. Und parallel haben wir eben auf kommunaler Ebene diese Klimaentscheideteams, wie wir sie zu Beginn genannt haben, aufgebaut. Und das war vor allen Dingen in 2022, waren das vor allen Dingen diese erste Phase, also das, was so zum Beispiel jetzt in Berlin im Volksentscheid passiert ist, diese politische Willensbildung, ein Bürgerbegehren, ein Bürgerentscheid, versuchen Mehrheiten zu schaffen für den Beschluss. Und dann die nächsten Phasen sind diese Umsetzungsphasen, ein Gutachten erstellen, aber dann die Kommune wirklich begleiten. Und inzwischen, vielleicht als weiteren wichtigen Meilenstein, haben wir jetzt so 40 Kommunen, die inzwischen so einen Beschluss haben. Und dort begleiten wir jetzt Kommunen und die ehrenamtlichen Teams, um in die Umsetzung zu gehen. Und zugleich haben wir jetzt so langsam, das ist jetzt im Februar passiert, beispielsweise in Niedersachsen und auch in Baden-Württemberg, bauen wir Bundeslandteams auf, die von alleine entstehen. Und da schließen wir die Lücke, dass wir eine Bundeslandebene bekommen, also beispielsweise Niedersachsen Zero oder BAVÜ Zero, um so den Druck aufzubauen und auf der Bundesebene dafür zu sorgen, dass in verschiedenen Sektoren, also vor allen Dingen in den Ministerien, dann Gesetze umgesetzt werden, weil das ist ganz schön harte Arbeit.
Ich habe es gerade mitbekommen live, diese Petition für Niedersachsen, das war nicht leicht, diese Unterschriften zu sammeln, man sollte es nicht glauben, aber ja.
Auf jeden Fall.
Vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgegriffen. Das heißt, eure Bestrebungen sind aber schon dahingehend, auch in den Kommunen so eine gewisse Wirksamkeit und ich sage jetzt mal einen gewissen Maßnahmenvorschlag zu erarbeiten, der letztlich dann auf eben die betreffenden Rahmenbedingungen, die man vor Ort eben vorfindet, abzielt, oder? Also das sind ja schon individuelle Konzepte, die da im Zweifel dahinter stehen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja also wichtig, dass wir bei Wirksamkeit geht es ja sehr stark auch darum, um die Frage, okay, wo fange ich an? Wie kann ich mich engagieren? Wie bekomme ich einen Überblick? Und das war so einer der Hauptdinge, die wir halt auch identifiziert haben, dass es vielen Menschen klar ist, dass was zu tun ist, aber es eben darum geht, es konstruktiv zu machen und zu verstehen, was insgesamt getan werden muss. Und um ein Beispiel zu nennen, was wir bieten, ist, wir haben auf der kommunalen Ebene eine sogenannte Klimavision, die wir anbieten. Und das ist auf unseren Webseiten auch abrufbar. Und dort kann man inzwischen innerhalb von 25 Sekunden einen eigenen Plan bekommen, wie die eigene Kommune, und zwar ganz spezifisch auf die eigene Postleitzahl, was getan werden muss, damit die Kommune klimaneutral werden kann.
Okay.
Und das sind sehr unterschiedlich umfassende, also man kann sich die umfassende Version geben, das sind 60 Seiten PDF ungefähr. Und das Tolle ist, das ist ein Tool, das ungefähr 2000 Variablen im Hintergrund hat. Und das muss einen alles gar nicht interessieren, weil das automatisch generiert wird und man auch selber Dinge einstellen kann. Also zum Beispiel, wie schnell will ich klimaneutral werden oder will ich irgendwie noch weitere Daten ergänzen? Und dann kriegt man so ein PDF und kann schon mal sich orientieren. Und das ist zum Beispiel ein konstruktives Element von dem, was wir anbieten, um wirksames Bürgerengagement zu fördern.
Ja, total spannend. Ich habe das mal ausprobiert und ehrlicherweise ist das ja wirklich super konkret, was man da irgendwie ausgespuckt bekommt. Also ich war wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und fließen wahrscheinlich unfassbar viele Faktoren und Rahmenbedingungen irgendwie mit ein. Also das macht es wahrscheinlich auch irgendwie sehr fragmentiert, kann ich mir vorstellen, in der Arbeit für euch. Nichtsdestotrotz, dass es ja alles sozusagen auf ein Gesamtziel oder eine Gesamtstrategie ja letztlich einzahlt. Hast du da gerade im Bereich des Klimaaktivismus fühlt sich das manchmal auch so an, als würde man gegen Windmühlen kämpfen. Was macht dich jetzt da konkret irgendwie so zuversichtlich, dass ihr mit euren Bestrebungen jetzt wirklich nachhaltig auf die Klimapolitik einwirken und was verändern könnt?
Wenn man so einen, wie du schon sagst, so einen Schritt auch zurückgeht und überlegt, okay, was ist denn der Grund gerade, dass es so schwer ist, so vorwärts zu kommen, dann ist es wahrscheinlich interessant, eben mit Fridays for Future vor 4 Jahren anzufangen, die eben Streik und Protest und das Agenda-Setting vorangebracht haben. Und das Thema ist deutlich bekannter und diffus greifbar für viele Menschen. Auch wenn viele Auswirkungen noch nicht so stark direkt gespürt werden, ist es schon klarer, dass da so ein Handlungsdruck da ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele in der Gesellschaft sich nicht in den bestehenden Protestformen wiederfinden. Nicht alle sind gerne auf der Straße oder auf Demos, sondern wollen sich vielleicht anders einbringen. Und zugleich ist es so, dass auch Demonstrationen teilweise spalten können, also weil sie ja sehr stark plakativ sind, ähnlich wie Wahlkämpfe. Und das heißt also, es gibt viele Menschen, die ein konkretes, konstruktives Engagement im Kleinen, aber auch im Großen suchen, also das konkrete Machen. Und das sieht man zum Beispiel auch schön am Volksbegehren oder dann Volksentscheid in Berlin, dass da einfach Menschen auch sich gefunden haben, die sehr, sehr klar, auch jetzt übrigens unabhängig vom Ausgang, überlegen, wie schaffen wir es denn eigentlich, eine kommunale Wärmeplanung zu verbessern oder wie kann ich denn mein Dach sanieren oder kostengünstig Solarzellen draufbringen und so weiter. Und was dabei Schönes passiert, ist eben auch, und das war auch eine Analyse, diese Frage zu beantworten, wo fange ich an und was kann ich denn alleine schon ausrichten? Denn wichtig für so eine Form von Aktivwerden ist eben auch diese Erfahrung, gemeinsam was zu schaffen und Gruppen zusammenzubringen. Und wir bieten als Organisation Strukturen, die es eben vor allen Dingen lokal engagierten Menschen möglich machen, sich zu vernetzen, ihnen grundlegendes Wissen an die Hand zu geben und sie eben gemeinsam ins Machen zu bringen, auf die Weisen, die für sie angenehm und wirksam sind.
Nochmal kurz von den großen Gruppen sozusagen nochmal zurück zu dir. Du hast ja einen recht bewegten Werdegang. Wie hat genau jetzt dein Weg eigentlich zu German Zero geführt? Und wie helfen jetzt auch vielleicht deine vorherigen Stationen bei der aktuellen Arbeit?
Es gibt ja dieses schöne Buch von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, wo es darum geht, jeder erfindet sich früher oder später, ich glaube, seine Geschichte, die er für sein Leben hält, oder eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Ist ähnlich, könnte es auch sein. Also ich könnte euch jetzt eine tolle Story erzählen, wie das alles von vornherein reingepasst hat. Am Schluss war es auch ein ziemlicher Zufall. Und ich hatte nie vor, im gemeinnützigen Sektor zu arbeiten. Ich hatte immer mich politisch engagiert, parteipolitisch, aber auch vorher eine NGO gegründet zu Europa und Außenpolitik, also Polis 180, wo es auch darum ging, Wissen in irgendeiner Form mehr gemeinsam zu generieren und so ein bisschen mehr demokratische Strukturen zu nutzen, um die Kraft von uns allen und unsere Stärken zu nutzen. Und ich wurde dann ironischerweise, als ich noch als Unternehmensberater gearbeitet habe, von meiner Vorgesetzten im Flieger, also ich saß im Flieger, hat die mir einen Zettel hingetan und hat gemeint, Ada will so eine kleine Gruppe, eine neue NGO gründen, die sehr stark umsetzungsorientiert ist und anpackt. Du hast doch mal hier die NGO gegründet, ich habe eh keine Zeit. Hast du nicht Interesse? Ich kann dich vermitteln. Also so ging das los. Und dann habe ich am Anfang die Organisation strategisch beraten und wurde dann auch gefragt, ob ich mitgründen kann. Also einfach als Vereinsmitglied von, ich glaube, so 8, 9 Leuten. Und dann bin ich da so reingerutscht. Also ich hatte nie vor, das zu machen. Und irgendwann war es so, dass klar war, okay, wir brauchen so ein Jahr später, wir brauchen einen externen CEO, den wir suchen, und haben überlegt, wer denn da passen könnte. Und irgendwann kam auch so ein bisschen mein Name ins Spiel und ich dachte, ich bin halt so der Quotenjunge, also derjenige, der irgendwie mit Anfang 30 da jetzt halt mal dabei sein soll, aber eigentlich suchen wir jemanden, der irgendwie Mitte 50 ist. und habe mich da charmant geehrt gefühlt, aber habe mir da überhaupt nichts ausgemalt. Und irgendwann wurde es dann relativ klar, dass ich den Job einvernehmlich bekommen kann. Und dann habe ich mit meiner Chefin, die mich in dem Sinn gefördert hat, ein Jahr vorher, indem sie mir ein interessantes Ehrenamt vermittelt hat, mit der habe ich dann das Gespräch geführt, dass ich eigentlich um einen Auflösungsvertrag bitte, weil ich war wahnsinnig zufrieden mit meiner Arbeit, aber habe halt auch gesehen, dass ich da wahnsinnig wirken kann und war total, also es war eine taffe Entscheidung, weil es ja auch so eine unsichere Situation war. Wir hatten nicht wirklich Geld, wir hatten keine Strategie, es war irgendwie nicht klar, wie es weitergeht. Und ich hatte einen gut bezahlten, unbefristeten Job in einer tollen Organisation, aber ich dachte mir, jetzt oder nie.
Manchmal entwickeln solche Dinge ja dann auch so eine Eigendynamik, ne? Also gerade unter, ich sag mal, wideren Bedingungen kommt ja oft was sehr, sehr Gutes bei raus, einfach weil so viel Kreativität auch oft gefordert ist und so viel Ärmel hochkrempeln letztlich auch.
Auf jeden Fall. Und ich meine, zu dem anderen Teil deiner Frage, es hat mir vorher was genützt. Mir hat schon sehr viel genützt, vorher eine ähnliche Rechtsstruktur aufzubauen und dieses Mischungsverhältnis zu haben zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Auf der einen Seite hat man eine hauptamtliche Organisation, aber arbeitet, kann nur existieren mit ehrenamtlichem Engagement, was total interessant ist, weil es ganz viele Spannungsverhältnisse und andere Logiken hat. Auch die ganzen rechtlichen Sachen und Management-Sachen sind ähnlich. Und natürlich hat mir auch geholfen, meine Arbeit an der Uni, aber auch in der Politik vorher, wo es sehr stark darum geht, okay, wie kann man analytisch an sowas rangehen? Was sind die Hebel? Und mein letztes Projekt als Unternehmensberater, wenn man so möchte, war tatsächlich die Verkehrswende zu ermöglichen in Baden-Württemberg. Also ich habe mein ganz tolles Projekt inhaltlich mit begleitet, wo ich verantwortlich war dafür, für Baden-Württemberg Maßnahmen zu entwerfen, damit Baden-Württemberg innerhalb von 10 Jahren die öffentlichen Verkehrsmittel verdoppelt. Und das sollte in eine Art Bürgerdialog gehen, also sehr, sehr nah an dem, was dieses Gesetzespaket war und Germ Zero. Und das hat mir schon auch sehr geholfen.
Ja, spannend. Wie du sagst, auch wenn man es vielleicht ursprünglich nicht geplant hat, manchmal kommt dann doch einiges zusammen irgendwie auf dem Weg.
Ja.
Sag mal, warst du denn im Rahmen deiner Entscheidung auch irgendwie mit so einem gewissen Vorbehalten irgendwie konfrontiert? Weil man sieht ja jetzt wirklich angesichts auch der aktuellen Debatten um AktivistInnen, dass gerade der Begriff zuletzt auch einfach sehr häufig negativ konnotiert war. Bist du damit irgendwie in Berührung gekommen im Rahmen dieser Entscheidung, die du getroffen hast?
Also ich fand es erstmal immer wahnsinnig wichtig, sich politisch zu engagieren. Also wenn Aktivismus heißt aktiv werden, dann gibt's ja nicht, also niemand kann was dagegen sagen, wenn Menschen aktiv werden, also im breiten Sinne. Ich kann ja auch jemanden über die Straße helfen und damit aktiv werden. Ist das jetzt Aktivismus? Wahrscheinlich nicht im engeren Sinne, aber im Schluss geht's ja darum, sich einzubringen als Bürger, als Mensch außerhalb seiner Komfortzone. Und deswegen fand ich es auch immer super, wenn Menschen in Parteien gegangen sind, weil es Mut auch braucht, sich nach draußen zu wagen und damit auch angreifbar zu sein. Also man positioniert sich ja in dem Wissen, dass es kein sicheres Wissen gibt. Also es gibt immer die Möglichkeit, sich zu irren. Und das ist erstmal Mut. Und darüber hinaus war es aber ziemlich klar, dass Germ Zero und auch meine Rolle darin bedeutet, wir sind konstruktive Aktivisten. Das heißt, wir nutzen die Mittel, aber auch die Stärken der Demokratie, um eben gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und uns war halt auch wichtig, dass wir konkrete Lösungen, wie auch die Umsetzung möglich ist, entwickeln auf Bundes- und lokaler Ebene und auch das Gespräch suchen mit allen Stakeholdern, also auch kommunale Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Bundespolitik. Und damit ist es eigentlich fast unmöglich, dagegen zu sein. Also weil das ist so konstruktiv, dass es eben auch Anklang gefunden hat bei Zirkeln, die, ich nenne es jetzt mal, hellgrün sind, also die schon verstehen, dass da irgendwas zu tun ist, aber jetzt nicht begeistert sind von Bewegungen, die sich das nur auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke von Germ Zero, dass wir wirklich überparteilich sind. Also, dass wir Menschen auf allen Ebenen aus unterschiedlichen parteipolitischen Gruppen haben und dass wir auch zusammen mit der Wirtschaft arbeiten, ohne an unserem Niveau, also Forderungsniveau, Abstriche zu machen. Und das ist, glaube ich, schon ein Erfolg, dass wir da Beteiligungsformen anbieten und nutzen im Rahmen der Demokratie, um wirklich gemeinsam voranzuschreiten.
Apropos Austausch mit Politik und so weiter. Ihr habt ja einen Tag der Klimademokratie ausgerufen. Am 29. April ist das, eine Initiative von euch und der Bürgerlobby Klimaschutz und Together for Future. Was erwartet uns dann da eigentlich genau? Wie kann man da mitmachen? Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, gerne. Also es ist auch ein sehr tolles Beispiel dafür, wie eine konstruktive Ergänzung zum Protest auf der Straße ausschaut. Und worum es uns halt eben geht, ist, dass wir Politik und Gesellschaft gemeinsam ins direkte Gespräch bringen. Also nicht übereinander reden, sondern miteinander. Und dazu starten wir eben, wie du es schon gesagt hast, am 29. April, den Tag der Klimademokratie. Die größte, wenn man so möchte, virtuelle BürgerInnen-Sprechstunde des Jahres. Und wir bringen jetzt schon, also das sind schon die Zusagen, 70 Bundestagsabgeordnete aus allen demokratischen Fraktionen zusammen mit Hunderten beziehungsweise Tausenden Bürgern. Das ist also schon eingetütet. Wir wollen eigentlich über 100 MdBs, aber jetzt sind es schon 70. Das ist toll. Und es sind auch jetzt schon über 140 Organisationen aus allen zivilgesellschaftlichen Bereichen dabei. Also beispielsweise der WWF oder Brot für die Welt oder Amnesty International oder die Teachers for Future, die eben dieses Bündnis unterstützen und halt unterstreichen, dass die Klimakrise alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Und das ist also ein großer Zusammenschluss, dass wir halt zeigen so, okay, im Kern machen wir es halt öffentlich und im großen Stil erlebbar, was unsere Ehrenamtlichen jeden Tag machen, nämlich diesen direkten Austausch und das demokratische Miteinander in der Klimakrise in den Mittelpunkt zu stellen, um eben gemeinsam über Wege aus dieser Krise zu sprechen. Also jetzt vielleicht auch nochmal zum Namen, so, ne? Was heißt Klimademokratie? Also die Schäden sind irgendwie alle erlebbar und so eine Klimakrise, die setzt so ein demokratisches Miteinander wahnsinnig unter Stress. Und wir wollen halt zeigen, wir bleiben stark, wenn Gesellschaft und Politik zusammenhalten und im Gespräch bleiben und zu Fragen klären, wie sind wir uns einig über die gemeinsamen Wege aus der Klimakrise? Werden alle gehört oder sind möglichst viele dabei? Und dann haben wir im besten Sinne eine Klimademokratie und können eben die große Transformationsaufgabe hin zu einer fossilfreien Gesellschaft gemeinsam schaffen. Und was wir halt auch zeigen wollen, ist eben, dass eigentlich am Schluss wir als Bürger die stärkste Lobby sind, die es in Deutschland gibt. Und wir können eben eine Bürgerlobby starten. Und das tun wir mit diesem Projekt, aber auch als Germ Zero. Deswegen jetzt ganz eigennützig nochmal der Aufruf. Alle können sich anmelden für Termine. Und zwar bei www.tagderklimademokratie.de. Und jede Person kann mitmachen. Es gibt einen Austausch auf Augenhöhe in einer kleineren Runde, also maximal 20 Leute in einem Gespräch. Und ich bin total gespannt, was rauskommt.
Da sind wir auch gespannt. Das werden wir auf jeden Fall mitverfolgen, live und in Farbe.
Schön.
Also wirklich eine tolle Initiative. Da darf man, glaube ich, wirklich gespannt sein, auf welcher Austausch da stattfindet und welche Themen letztlich benannt und vorangetrieben werden. Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Ja, es gibt ja relativ viele, ich sage jetzt mal, klimaaktivistische Gruppierungen und oft sind diese eben aber recht dünn besetzt, obwohl wir eigentlich ja alle, wie du gesagt hast, Julian, wissen, es ist im Grunde genommen eigentlich 11:55. Warum warten denn so viele Leute scheinbar einfach lieber ab, anstatt jetzt wirklich sich aktiv zu engagieren? Und wie kriegt man die Leute einfach viel mehr zu einem Engagement?
Also ich glaube, das ist das, was wir vorhin auch so ein bisschen schon angeschnitten haben. Die Frage, wo ist der Startpunkt und wie kommt man ins konkrete Machen? Weil, also wir haben ja German Zero nicht als Selbstzweck gegründet. Also alle von uns könnten entspanntere Jobs haben, besser bezahltere Jobs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht woanders arbeiten könnten. Der Grund war eben, dass wir gesehen haben, es fehlt diese Struktur, das Angebot, wie kann man vor Ort beziehungsweise konkret gerade auch hochqualifizierte Menschen dazu bringen, sich einzubringen. Und deswegen haben wir ja diese Formate vor Ort mit Local Zero, also einen Klimaentscheid starten, umzusetzen, aber auch auf der Bundesebene die Politikgespräche, aber auch die Möglichkeit bei uns im Bereich IT oder Kommunikation oder Fundraising zu arbeiten. Weil am Schluss geht es ja darum, dass Menschen das Gefühl haben wollen, sie können ihre Stärken wirksam einbringen und arbeiten an was Gemeinsamen. Und da, glaube ich, bieten wir eben dieses konkrete Machen und die Erweiterung sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass es teilweise noch als also inzwischen nicht mehr, aber früher eben als was eher Linkes gesehen wurde, was eben so, ich bin ja, werde dann gleichgestellt mit jemandem, der sich auf die Straße setzt und Straßen blockiert, sondern es geht eher darum, eben auch Optionen zu geben, die vielleicht, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, bürgerlicher sind, um eben im Rahmen der demokratischen Strukturen sich einzusetzen. Und ich glaube da halt sehr, sehr stark an Arbeitsteilung. Also es geht gar nicht um einen Entweder-Oder, also entweder demonstrieren oder jetzt an einem, von mir aus, einem Gespräch mit Politikern mitwirken und eine Bürgerlobbyist sein, sondern dass es eben all das braucht. Und am Schluss zeigt diese Vielfalt des Engagements auch, also ist ein Spiegelbild für die Vielfalt unserer demokratischen Gesellschaft. Ja. Und das finde ich sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort, aber eine Frage haben wir noch. Und also hat mir am Anfang schon gesagt, sag ich mal, Hauptziel von German Zero ist ja eigentlich, ne, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das ist so die Mindestvorgabe, sage ich mal. Aber was wünschst du dir oder was wünscht ihr euch vielleicht noch darüber hinaus?
Also was wir uns natürlich wünschen, ich bin jetzt gestern zum dritten Mal Onkel geworden.
Glückwunsch.
Und, Dankeschön. Und das ist schon einfach, also erstmal motiviert natürlich für diese kleinen sabbernden Stöpsel irgendwie in 30 Jahren noch eine gute Zeit zu haben. Und die werden auf jeden Fall ein ganz anderes Klima erleben, in jeder Hinsicht, politisch, aber auch physikalisch, als wir jetzt schon. Also es wird einfach tough. Und die Frage ist halt so, schaffen wir die nächsten Jahre wirklich hier Ziele, also wirksam Gesetze zu ändern? Und für mich ist halt wichtig zu zeigen, das ist nicht nur, was notwendig ist und im besten Interesse, gerade für die Menschen, die weniger Geld haben. Also gerade weil ja das, was teurer wird, vor allen Dingen auch sowas ist wie Nahrungsmittel und teilweise auch die fossilen Heizmittel und so weiter. Das heißt also, wenn wir nicht vorwärts kommen, wird das die Gesellschaft ganz stark spalten. Und ich glaube halt, in jedem Fall gewinnen wir halt ganz viel. Also ich habe so richtig Lust auf eine klimaneutrale Stadt, die irgendwie weniger Lärm hat, weniger Stau, weil die Leute, die wirklich ein Auto brauchen, dann schneller von A nach B kommen, mehr Bäume, auch mehr Gemeinsamkeit, weil es einfach mehr öffentliche Räume gibt, eine günstigere Heizrechnung. Also ich freue mich sehr auf die Heizrechnung in 30 Jahren, weil die wird viel günstiger sein als dieses Jahr und letztes Jahr. Also das sind so Sachen, ich glaube, das macht einfach wahnsinnig Spaß, auch an dieser Zukunft zu arbeiten, unabhängig davon, dass es notwendig ist. Und deswegen vielleicht nochmal auch der eigennützige Aufruf, machen Sie oder macht ihr sehr, sehr gerne bei German Zero oder bei dem kommunalen Netzwerk Local Zero mit auf zum Beispiel www.germanzero.de, um eben die eigene Kommune zum Beispiel neu zu entdecken oder auch Demokratie neu zu erleben. Weil Politiker sind auch nur Menschen, die sind auch nicht perfekt und die kann man einfach auch echt mit an Bord nehmen und charmant Druck machen. Und ich glaube, das bieten wir an.
Und sie freuen sich tatsächlich auch drüber, ne? Also ich habe es auch schon mehrfach gehört in Gesprächen von PolitikerInnen, dass die sagen, wir wollen auch diesen Druck von der Straße, damit wir auch quasi besser argumentieren können. So, hey, die Leute wollen diese Veränderung auch. Also das ist gar nicht immer so, ja, ungefragt, wie man vielleicht denken würde.
Auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, das Wichtigste ist immer so, jeder und jede von uns, wir sind alle Teil des Problems und Teil der Lösung. Und wir alle bringen uns halt in unterschiedlichen Kontexten mit unseren Stärken unterschiedlich ein. Und damit sind wir nicht bessere oder schlechtere Menschen. Aber es geht einfach darum, gemeinsam halt sich zusammenzusetzen und zu verstehen, so über Milieus hinweg und auch über Ideologien hinweg, sich neu zu entdecken. Und ich sehe da einfach auch wahnsinnig viel tolles Potenzial für uns als demokratische Gesellschaft, sich neu zu entdecken.
Das klingt doch sehr gut, lieber Julian. Dann würde ich an der Stelle sagen, lasst uns doch alle gemeinsam an der bestmöglichen Lösung arbeiten. Also das ist das, was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme. Vielen Dank für deine Schilderungen und für diesen Einblick und für wirklich dieses ja motivierende Plädoyer, sich einzubringen und seinen Beitrag zu leisten an der einen oder anderen Stelle.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank euch für unser Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Person, in welcher Form auch immer. Gerne auch bei German Zero, aber auch sonst einfach auf dem Kaffee.
Sehr gern.
Cool, vielen Dank, dass du im Grünland warst.
Dankeschön. Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Für alle, die jetzt die Ärmel hochkrempeln und wirklich selber aktiv werden wollen, gab es da jetzt einige Tipps natürlich im Interview. Und zusätzlich verlinken wir euch nochmal eine Website, nennt sich klimawende.org, in den Shownotes. Da findet ihr dann ganz konkret Klimaentscheide in eurer Nähe, bei denen ihr mal vorbeischauen und was beitragen könnt. Denn es ist letztlich eigentlich egal, wie ihr euch einbringt. Wichtig ist ja, dass man sich einbringt. Und welche Form von Aktivismus zu euch passt, das könnt ihr ja selber wirklich ausprobieren und muss jeder, glaube ich, für sich individuell entscheiden und finden, damit man sich dann wohlfühlt.
Ich kann auch nur sagen, schnuppert einfach mal in verschiedenen Initiativen rein. Und wenn ihr irgendwo was gefunden habt, wirklich auch, dann kann ich nur plädieren, vernetzt euch auch wirklich mit anderen Gruppen. Also wie gesagt, ich bin hier beim Klimaentscheid zum Beispiel oder ja auch beim NABU. Aber neulich waren bei uns beim Klimaentscheid beim Plenum, das machen wir eigentlich einmal die Woche, waren zum Beispiel ein paar Leute von der letzten Generation mal zu Gast, haben einfach erzählt, wir haben uns mal ausgetauscht. Ich habe auch neulich mich mal bei einem Meeting quasi oder einem Plenum von den Fridays for Future tatsächlich reingesetzt, die innerhalb von 2 Tagen irgendwie hier eine Aktion, eine Demo auf die Beine gestellt haben. Fand ich auch super interessant, da einfach mal ein paar Stunden sich dazuzusetzen, mitzuhören, einfach zu gucken, wie handeln die, wie planen die diese Aktionen. Was ist überhaupt so die Atmosphäre in der Gruppe sozusagen? Was sind so deren Ziele und Wünsche und so weiter? Also wirklich wichtig, sich da auch nicht gegenseitig runterzuziehen. Das passiert echt oft im Aktivismus, dass man dann irgendwie so an Methoden rumkrittelt und keine Ahnung was. Wirklich eher gucken, okay, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Wie kann man solche Synergien nutzen und einfach das gemeinsame Ziel im Blick behalten? Und auch noch ein kleines Plädoyer diesmal tatsächlich. Wirklich passt dann auch auf euch selbst auf. Denn so Burnout unter AktivistInnen ist leider sehr real. Ich kenne auch einige, die wirklich jung sind und eigentlich schon völlig auf, weil die sich wirklich so aufreiben für die Sache. Und natürlich ist das wahnsinnig wichtig, aber denkt dran, es muss auch auf mehreren Schultern lasten dann das Ganze. Und man muss auch zwischendurch einfach mal Nein sagen und sich selbst priorisieren. Aber klar, das ist wirklich einer der besten Wege, auch so Klimaangst und anderen Gefühlen rund um die Klimakrise zu begegnen. Dieses Engagement in der Gruppe kann ich schon so unterschreiben.
Und ansonsten, da muss man sich ja auch immer mal wieder dran erinnern, kann ja auch jede und jeder von uns im Kleinen was bewegen. Gerade wenn ihr, ich sag jetzt mal, wichtige Menschen oder Menschen mit Einfluss in eurem Umfeld habt, also beispielsweise eure Eltern ein Unternehmen führen und eine Entscheidungsgewalt haben oder ihr eine Freundin habt, die in der Lokalpolitik aktiv ist, sprecht mit denen und nutzt auch in dem Kontext, in dem Rahmen deren Veränderungspotenzial. Überall, wo man positiv einwirken kann, ist schon was gewonnen. Aber klar, es kann sich natürlich auch einfach sehr gut anfühlen, wenn man letztlich Teil von etwas Größerem sein kann.
Genau. Engagiert euch auf allen Ebenen, auf denen es möglich ist. Zum Abschluss kommen wir noch zu unserem Grünfutter. Diesmal habe ich mal wieder einen YouTube-Kanal mitgebracht. Und zwar heißt er Exploring Alternatives, also ist auf Englisch. Aber ja, man muss auch nicht jedes Wort verstehen. Also ich finde, man kann auch durchs Gucken an sich irgendwie schon viel dabei lernen. Und zwar sind diese einzelnen Videos wie so Mini-Dokus sozusagen über verschiedene Wohnmodelle. Also quasi nochmal ein bisschen die Fortführung von unserer Folge neulich zu bauen und sanieren und so weiter. Das ist wirklich super, was, also ich weiß nicht, ich habe da so viele Sachen gesehen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Also wirklich weit weg vom klassischen Einfamilienhaus. Da gibt es Mikro-Apartments in der Stadt. Es gibt natürlich Tiny Houses in 5000 Varianten. Ausgebaute Vans, Hausboote, aber auch so Lehmhäuser, Baumhäuser, also wirklich alles Mögliche. Ganz oft spielt dann auch Selbstversorgung eine Rolle. Also es geht halt um autarkes Leben, ne? Dass man Gemüse anbaut, dass man Tiere hält, dass man Strom und Heizung irgendwie selbst produziert und so weiter. Und auch wirklich einfach super innovative, natürlich effiziente in erster Linie Designs, nachhaltige Materialien. Also wenn ihr irgendwie überlegt, wie will ich eigentlich in Zukunft wohnen, oder einfach mal ein bisschen so über den Tellerrand schauen wollt, kann ich den sehr empfehlen, den Kanal. Und ist irgendwie auch ganz nett gemacht mit so kleinen Interviews sozusagen, schön gefilmt und so. Also kann man sich gut zwischendurch mal irgendwie in der Mittagspause 1-2 Videos gönnen oder so.
Sehr gut. Dem werde ich doch mal nachkommen, dieser Empfehlung.
Ja, gerne. Also ich fand echt auch die einen Leute, die wirklich ein Haus aus Lehm gebaut haben und wirklich so Lehmgrube quasi hinten im Garten und dann haben wir uns auch so ein eigenes Haus gebaut. Ich so, das ist, finde ich, so faszinierend. Also man glaubt immer gar nicht, dass sowas heute noch möglich ist, obwohl es ja früher auch gemacht wurde.
Ja, spannend.
Und du hast noch eine gute Nachricht für uns, Julia.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und zwar, in Deutschland gibt es mehr grüne Startups als jemals zuvor. Super Nachricht. Und ein Großteil davon wird auch tatsächlich von Frauen gegründet. Auch das ist super toll.
Sehr cool.
Darunter versteht man Gründungen oder Unternehmungen, die ihren Beitrag leisten zum Schutz von Klima, Umwelt, Ressourcen. Und das letztlich auch als zentrale Unternehmensstrategie und als Teil der KPIs verankert haben. Das ist die Abkürzung für Key Performance Indicators, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man das sozusagen als Messgröße definiert für den Unternehmenserfolg auf gewissen Ebenen und das dann sozusagen runterbrechen kann in einzelne Ziele, einzelne Ergebnisse und einzelne Maßnahmen, die man dann letztlich auch daraus ableiten kann. Das ist im Grunde wie so eine Art zentraler Erfolgsfaktor für das
Unternehmen. Das sollte eigentlich ein sehr wichtiger Faktor sein, wie klimafreundlich ist mein Unternehmen.
In der Tat kommt das ja immer mehr tatsächlich, dass es irgendwie eine Rolle spielt bei Unternehmen, oft dann aber eben nicht mit diesen konkreten KPIs irgendwie unterfüttert, sondern letztlich nur irgendwie als nachhaltige Zielsetzung, ohne konkreter definiert zu sein. Also auch da muss man tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen nachbessern. Und ich habe leider sozusagen, die Nachricht ist nämlich eigentlich total gut und ich will hier nicht jetzt irgendwie schlechte Laune verbreiten. Problematisch ist an der Stelle nur tatsächlich, dass diese Gründungen ja seltener eine Finanzierung bekommen tatsächlich. Also sprich, ja genau, entsprechendes Kapital, entsprechende Kapitalausstattung, seltener im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu regulären Gründungen, die jetzt tatsächlich Nachhaltigkeitsziele und KPIs eben nicht in ihrer Unternehmensphilosophie verankert haben. Das ist tatsächlich ziemlich schade.
Merkwürdig, weil ich so denke auch, also auch mal rein rational glaube ich schon, dass diese Unternehmen ja langfristig besser aufgestellt sind und auch neuen, wahrscheinlich verschärften Regelungen und so weiter dann ja auch besser begegnen können. Komisch, dass die dann nicht von Banken unterstützt werden. Außer natürlich, du fragst bei der richtigen Bank, wahrscheinlich bei nachhaltigen Banken, wo man ja eigentlich das Ganze auch finanzieren lassen sollte, dann hast du da wahrscheinlich bessere Chancen.
Insofern ist da zumindest noch was zu tun, aber ich finde es auf jeden Fall eine tolle Nachricht, einfach auch, dass so dieser Innovationsgeist und der Unternehmergeist in Deutschland gerade in diesem Bereich sich einfach so deutlich jetzt zeigt.
Das war jetzt auch eine sehr lange, informative, aber hoffentlich trotzdem auch Folge. Wir hoffen natürlich, ihr seid motiviert, jetzt mal zu schauen, was es bei euch in der Nähe so gibt. Wie gesagt, es gibt kleine Gruppen, große Gruppen, schaut einfach, was zu euch passt. Ich kann es auch voll nachverstehen, wenn man sagt, man macht echt nur so Ratentscheid oder so. Man fokussiert sich auf ein Thema und versucht nicht immer so das große Ganze anzupacken. Das ist auch eine super Sache. Guckt einfach mal, was kann ich bei mir machen? Was kann ich leisten? Wie kann ich mich irgendwo einbringen? Und sei es nur Fotos bei einer Demo machen oder sowas, wenn ihr irgendwie Fotografin seid. Auch sowas hilft schon. Also es muss nicht immer das ganz große Ding sein.
Ich denke auch, viele Organisationen und Initiativen sind einfach auch oftmals super dankbar, wenn man diese organisatorischen Dinge entlastet. Also wenn ihr sagt,
genau,
da
sind Social
eure
Media
Stärken,
macht,
genau,
solche Sachen.
Wollte ich gerade sagen, wenn ihr irgendwie ein bisschen Bock habt, einen Social Media Kanal zu betreuen, Community Management ist auch super wichtig, gerade in dem Bereich. Also geht dahin, wo das Herz euch hinzieht oder wo ihr sagt, da sind eure Stärken und eure Kapazitäten dann letztlich auch am besten genutzt.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute und hören uns dann in 2 Wochen wieder hier bei uns im Grünland.
Genau, bis dahin. Macht's gut.